Wenn AI die Produktion digitaler Produkte immer einfacher und auch günstiger macht, verschiebt sich der eigentliche Wert guter Produktarbeit. In dieser Folge sprechen Dominik und Tim darüber, warum künftig nicht das Bauen von Features der Engpass ist, sondern die Fähigkeit, echte Wirkung für NutzerInnen zu gestalten. Denn genau dort entsteht der Unterschied zwischen beliebigen und wirklich erfolgreichen digitalen Produkten.
KI beschleunigte Produktentwicklung oder AI-basierte Produktentwicklung, agentische Produktentwicklung, agentische Softwareentwicklung, alles Begriffe, die uns tagtäglich inzwischen beschäftigen. Irgendwie hat man das Gefühl, kaum ein Produkt, zumindest kaum ein neues Produkt, kann noch ohne KI-Unterstützung entwickelt werden. Wir wollen heute der Frage nachgehen, was dieser, nennen wir es mal AI-Hype, tatsächlich mit der digitalen Produktlandschaft macht. Tatsächlich ist ein großes Wort. Natürlich operieren wir hier auch mit Hypothesen und Vermutungen. Wenn ich wir sage, begrüße ich Dominik an meiner Seite. Hallo Dominik.
Hallo Tim.
Also natürlich ist das wieder so ein bisschen Glaskugel, aber nichtsdestotrotz haben wir ja ein paar Thesen und diskutieren das miteinander, wie sich eben eine KI-beschleunigte Produktentwicklung, eine AI-basierte Produktentwicklung, wie auch immer man das nennt, wie sich das so auf die digitale Produktlandschaft auswirkt. Und grundsätzlich glauben wir, dass da sicherlich nicht mehr viel zurückzudrehen ist. Also irgendwie, wir haben das Ding jetzt und das geht so nicht mehr weg. Es wird sich natürlich immer weiterentwickeln und verändern. Und wir glauben, dass diese digitale Produktlandschaft oder die Landschaft digitaler Produkte, so könnte man sagen, sich tiefgreifend verändern wird. Also eben nicht nur technisch auf AI-Features bezogen oder so, sondern eben auch ökonomisch im Sinne von der Wettbewerbssituation, natürlich auch sozial von der Zugänglichkeit her oder von dem Umgang von Nutzerinnen und Nutzern mit Produkten, als auch sicherlich kulturell. Darüber wollen wir heute reden. Und daher so die erste Frage, Dominik. Wie stellt sich das, oder wie sind so deine ersten Gedanken, wenn dich jemand fragen würde, wird sich die Produktentwicklung verändern und damit eine Auswirkung auf die digitale Produktlandschaft haben?
Ja, ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und wenn wir uns das eben anschauen, was wir gerade an Trends erkennen, die einfach momentan auch natürlich vielleicht auch ein bisschen gehypt sind. Thema Vibe-Coding ist natürlich ein Thema, das gerade rübersteigt. Dann sind wir sehr schnell immer dabei, darüber zu diskutieren, was macht das denn eigentlich mit unseren internen Prozessen? Welche Leute brauche ich in meinen Teams und so weiter? Und ich finde es aber wichtig, eben auch darüber zu schauen, ja, die Menschen, die da draußen sind, die unsere Produkte am Ende ja benutzen sollen oder hoffentlich werden, die kriegen auf einmal überall verschiedene Produkte ab. Und ich kann mir das gut vorstellen, sagen wir mal, wir drehen so diese Tendenzen gerade quasi den Steuerregler auf Maximum. Das heißt, Produkte kommen unglaublich schnell raus, sind vielleicht sogar technologisch schon vollkommen ausgereift, aber sind die es inhaltlich? Sind die in der Form und Art und Weise, wie sie quasi Mehrwerte liefern, gut genug? Ich glaube, dass da einiges passieren wird. Und ich nehme das auch aus Social Media wahr. Ich weiß nicht, wie ihr es so wahrnehmt. Eher in bestimmten Bereichen in Social Media wird man gerade überflutet mit KI-generierten Inhalt. Vor allem in der Anfangszeit war das sehr stark, dass auf einmal sehr viele KI-generierte Bilder auftauchen. Und es gibt bestimmte Blasen, in denen ich mich jetzt gerade gar nicht mehr bewegen will, weil das eigentlich nur KI-generierter Kram ist. Nicht nur Slop, sondern auch meinetwegen, das sieht ganz okay aus, aber ich weiß schon, dieser Text ist KI-generiert, da sind typische Muster drin, da habe ich vielleicht weniger Lust. Und dann ist so eine der Überlegungen, die natürlich bei unseren Gesprächen und so weiter aufgekommen ist, dass wenn wir die Kosten auch gerade so für Prototyping, die Entwicklung, aber auch das Release insgesamt massiv reduzieren, dann drehen wir ordentlich den Output hoch. Das heißt, wir können ganz viele digitale Produkte rausbringen und nicht nur wir, ja eben alle, aber führt das automatisch zu mehr Outcome. Also zu mehr Wert, Wirksamkeit oder auch Vertrauen gegenüber Nutzerinnen und Nutzern etc. Und das muss es ja eben gar nicht sein. Überhaupt nicht.
Ja, du sprichst von Output, der ja, einfacher möglich ist. Und ich würde es sogar verkürzt sagen, dass perspektivisch zumindest die Frage der Product Delivery, die ist gelöst. Das war eine steile These. Aber ne, Produkte zu erstellen und zu liefern, Features zu liefern, ist deutlich einfacher, deutlich schneller geworden, schon jetzt. Und wir stehen, glaube ich, immer noch am Anfang der ganzen Entwicklung. Das heißt, das ist vielleicht gar nicht so das Problem, aber Output alleine, Delivery alleine, das sprechen wir ja häufig hier im Podcast, reicht halt nicht. Es geht halt um die Wirkung, die dieser Output erzeugt, also um das, was wir ganz gerne Outcome nennen und dahinter sogar eben um den Business Impact, also den Wert. Ich glaube, dass das auch in den ökonomischen Rahmenbedingungen, in denen wir aktuell leben, eine zunehmend wichtigere Frage ist, unabhängig von AI. Was bringt dieses neue Produkt A, den Nutzenden, Outcome, und B, den Produzierenden, den Unternehmen, den Organisationen, sprich Umsatzgewinn etc.?
Wenn man das halt, die Frage ist total richtig, ne? Was bringt es den Leuten, was bringt es uns? Aber wir haben halt in bestimmten Bereichen jetzt mit den Medien und so weiter ja schon Sachen gesehen und ich glaube, dass so eine Art Überhitzung auch in der digitalen Produktlandschaft passieren kann, dass halt sehr schnell bestimmte Produkte rausgeworfen werden, dass auch Menschen, die bisher nie Produkte gebaut haben, sondern vielleicht irgendwo nur beteiligt waren an solchen Prozessen, keine Ahnung, Leute, die vorher Forschung gemacht haben, Leute, die also an der Hochschule gearbeitet haben, die jetzt denken, ja, ich baue jetzt mal etwas, was gerade gebraucht wird. Oder auch viele Menschen für sich selbst erstmal Produkte bauen, weil sie die gerade einfach brauchen, wie, keine Ahnung, die Timer-App, die genauso ist, wie du sie gerade für deinen Kontext brauchst. Aber die Frage ist halt, was macht das mit der Produktlandschaft, wenn ganz viele Menschen auf einmal da Produkte reinwerfen können? Und ich glaube, das sind am Ende drei Tendenzen, die ich gerade sehe, die besonders kritisch sind. Bin auch gespannt, wie du gleich drauf schaust.
Ja, dann sag mal, was, ich meine, wir hatten, das Ganze hier basiert ja aus einer Diskussion, die wir zuletzt geführt haben und da hast du ja drei Tendenzen eben auch oder benannt oder wir haben im Gespräch das so rausgearbeitet, wo dann drei Thesen rauskommen, dann hau doch mal raus.
Ja, ich glaube, eine der Kerntendenzen wird sein, dass Produkte, die in der Produktlandschaft verfügbar sind, insgesamt erstmal weniger reif sind. Ich hatte erst so die Tendenz, ja, ich hatte damals in Diskussionen ja auch unfertig oder Unfertigkeit oder nicht abgeschlossen und so weiter reingebracht, aber du hattest den Punkt reif und das finde ich noch ein bisschen treffender, weil es eigentlich bedeutet, wenn ich ja schnell ein neues Produkt rausbringen kann, dann ist, ne, Delivery ist schnell erledigt, Discovery habe ich mir vielleicht eingespart, ein Stück weit sogar und dann ist ein Produkt, das ist noch nicht so durchdacht, ne, also die Anforderungen, die ich reingeworfen habe, die ich mir vielleicht sogar teilhabe, habe generieren lassen. Die sind alle vielleicht gut umgesetzt, aber hilft es wirklich auf breiter Basis ein wirtschaftlich tragfähiges, aber gleichzeitig auch nutzerfreundliches Produkt anzubieten, das den Menschen dabei hilft, bestimmte Probleme zu lösen?
Warte mal ganz kurz, bevor wir jetzt noch tiefer reingehen. Du hast jetzt gerade den ersten Punkt oder die erste Tendenz weniger Produktreife genannt. Mach mal vielleicht eher so Bullet Point-mäßig die anderen beiden, bevor wir dann einsteigen und das näher erklären.
Also, ich hatte ja, ne, weniger Produktreife. Ich glaube, es wird mehr Volatilität geben, mehr Veränderungen, schnellere Veränderungen, weniger Beständigkeit. Also, ich nenne das einfach mehr Volatilität und mehr Konkurrenz. Weil wenn mehr Leute schneller, einfacher Produkte auf den Markt bringen können, wird es einfach mehr Angebot geben.
Okay, dann lass uns jetzt nochmal stärker einsteigen in diese erste Tendenz, die wir hier benennen, weniger Produktreife. Du hast ja schon bereits begonnen, das auszuführen.
Ja, was ich noch ergänzen möchte zu dem, was ich eben schon gesagt habe, dieses, ich kann ein Produkt jetzt schneller rausbringen, das heißt gerade dann, wenn ich jetzt User Research am Anfang vielleicht gar nicht so intensiv gemacht habe, ist mein Produkt noch nicht so mit einem, das bedient vielleicht noch nicht so richtig ein großes Problem oder ein Problem, das häufiger auftritt.
Aber ist ja völlig geil, ist doch das, was wir die ganze Zeit fordern seit Jahren. From Idea to Impact oder Time to Market verkürzen, ja, es ist doch eigentlich das, was man sich die ganze Zeit erhofft, schnell zu delivern, schnell das echte User-Feedback zu bekommen. Was soll denn daran jetzt schlecht sein?
Das ist auch die Unternehmenssicht und die verstehe ich auch und die treibe ich ja selber so voran. Aus Nutzersicht, also wenn ich mir jetzt eine Produktlandschaft und die Gesamtschaft aller Nutzenden von digitalen Produkten anschaue, bedeutet das, dass wir jetzt aus deren Perspektive viel eher auch halt unfertige Produkte haben, wo wir den Anbietern der Produkte erstmal Feedback geben müssen, damit das selber sich weiterentwickeln kann. Also das ist so diese klassische Bananensoftware, die dann erst beim Kunden reift, also erst dann fertig wird. Die Bananen kaufst du ja in Deutschland leider auch nicht und kannst sie direkt essen, sondern musst sie halt immer erstmal liegen lassen.
Das heißt, auf Software bezogen, das, was ein MS Office früher war oder ein Windows früher war, was merklich erst beim Kunden reifte.
Ja, beispielsweise. Ich mache aber gleich auch den Schwenk rüber zur Volatilität. Ne? Also es gibt noch einen Punkt. Ich liebe ja AB-Tests. Ich liebe auch Multivariantentests, wo wir halt Sachen verändern und gucken, wie die Menschen damit interagieren. Wenn ich jetzt aber eben nochmal, ne, groß skaliere, dann heißt das, ich habe auf der einen Seite immer mehr Produkte, die noch nicht so richtig durchdacht sind, wo ich dann irgendwie durch meine Interaktion Feedback geben muss, damit die reifen können. Gleichzeitig aber auch vielleicht mehr AB-Tests, weil die ja schneller, einfacher zu produzieren sind, damit man wieder beim Nutzer lernt. Bedeutet aber für mich aus dieser Nutzerperspektive, dass ich immer eine Art Belastung jetzt entwickle, dass ich eigentlich erst jemandem zeigen muss, was ich wirklich brauche, indem ich dann ein unfertiges Produkt nutze. Also das heißt, so eine Verlagerung der Aufwände von User Research von vor der Produktentwicklung zu nach der nach dem Release erster Versionen. Das heißt schon, ne, wir lernen mit den Nutzerinnen und Nutzern, aber die fangen halt auf großer Skala mit mehr unfertigen Produkten an. Und was wir jetzt gerade aber machen, ist natürlich, finde ich besser, wir haben einzelne Produkte, die halt so sind. Nur wenn ich jetzt auf meinem Rechner gucke, auf mein Handy gucke und so weiter, dann habe ich eher viele fertige oder gut gereifte Produkte. Wenn ich jetzt 5 Jahre in die Zukunft denke und es ist natürlich, ne, Tendenzen und Glaskugel und so weiter, könnte es halt sein, dass der Anteil der nicht ausgereiften Produkte oder nicht reifen Produkte viel höher wird als vorher, was dann aber was mit uns Nutzerinnen und Nutzern macht. Und das kann auch so eine Fatigue sein, so eine Müdigkeit, so eine Ablehnung, so neues Produkt und so weiter. Und da kommen wir gleich auch zu, weil ich natürlich auch überlegt habe, was das könnten denn Gegenstrategien sein. Aber es könnte zu einer Müdigkeit, zu einer Ablehnung und auch zu so einer Art Abstumpfung bei Nutzerinnen und Nutzern führen.
Okay, aber das ist dann schon entscheidend, welchen Blickwinkel man einnimmt. Ob man den unternehmerischen Blickwinkel oder Blickwinkel der Anbieter von Produkten einnimmt oder, wie du ja jetzt vor allem fokussiert hast, den der Nutzenden. Und du hast gerade gesagt, man hat dann vielleicht ganz viele Apps auf seinem Handy. Gleichzeitig haben wir ja aber ja natürlich die Tendenz, unreife Produkte verschwinden ja auch schneller wieder. Das war das, was du auch mit mehr Volatilität wahrscheinlich meinst, dass wir uns einfach dran gewöhnen müssen. Ja, heute nutze ich das eine Produkt und im halben Jahr nutze ich für den mehr oder minder gleichen Job, ne, Job to be done, einen anderen. Ich merke das bei mir selber gerade, dass wenn man so SaaS, also Software-as-a-Service-Produkte kauft, hat man ja immer die Möglichkeit, monatliche oder jährliche Verträge abzuschließen und jährlich ist dann deutlich günstiger, 20% günstiger in der Regel. Und ich merke bei mir eine Tendenz, in den letzten Jahren habe ich immer gerne eher Jahresverträge abgeschlossen, weil ich wusste, ach, nehmen wir sowas wie Miro als Beispiel oder Zoom. Naja, das werde ich mit Sicherheit ein Jahr lang noch nutzen. Ja? Das ist auch gar keine Frage. Aber bei so neueren Tools, ich hatte das letztens, was war das, mit Whisperflow oder solchen Sachen, also eine Speech-to-Text-Sache. Ich bin total überzeugt im Moment von diesem Tool. Es ist mega, müsst ihr mal könnt ihr mal ausprobieren. Ich finde es Wahnsinn. Ich rede nur noch mit meiner Kiste hier. Ich tippe kaum noch. Aber nachdem ich dann den Jahresvertrag abgeschlossen hatte, dachte ich irgendwann letztens so, wer weiß, vielleicht ist in 4-5 Monaten was viel, viel Cooleres, Besseres da, unabhängig, ob es günstiger ist oder nicht. Das wäre vielleicht so ein Beispiel für Volatilität auch, oder?
Ja, lass uns da auch auf jeden Fall jetzt reingehen. Ich möchte nur ein Beispiel noch reinbringen für das Thema Reife und die Perspektive, weil die Perspektive will ich nämlich jetzt durchziehen. Wenn ich einen Fake-Door-Test mache, zum Beispiel jetzt bei deiner Anwendung, wo ich sage, hier, ne, Funktionen, klick mal drauf, untersprichst einen Befehl und dann denkst du, ja cool, da habe ich jetzt Bock drauf, das würde mir wahrscheinlich helfen, klickst drauf und es kommt die Meldung, tut mir leid, ist gerade noch in der Entwicklung, was würdest du denn erfahren? So Fake-Door-Test, ne? Also wir tun so, als würde es das geben und wenn jemand das dann nutzen will, sagen wir, tut mir leid, gibt's doch nicht. Dann wissen wir aber, okay, es wäre wahrscheinlich genutzt worden. Aus Organisationssicht ist das halt Lernen. Aus Nutzersicht ist das einmal, ist das okay. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass so ein Fake-Door-Test von 50% deiner Anwendungen, die du regelmäßig nutzt, in irgendeiner Art und Weise verwendet wird, irgendwann eine Art Belastung. Und diese Perspektive, darum geht es mir. Und gerade auch bei Volatilität, wo ich jetzt sage, ne, was du jetzt beschreibst, ist ja, die Produktlandschaft als solches ist sehr volatil. Es kommen immer neue Produkte und es kann sich verändern. Aber es kann ja sogar innerhalb des Produktes dazu kommen, dass sich das Produkt, weil ne, Output so viel einfacher dann wäre, sich die ganze Zeit verändert. Und dann hast du es vielleicht auch einfach mal aus Gründen 3 Monate nicht offen. Dann machst du wieder auf und stellst fest, es ist irgendwie anders. Kann auch sein, dass von der Qualität anders ist. Und wir hatten das auch schon gesehen teilweise bei LLMs, wenn eine neue Version rauskam, dass die neue Version gar nicht so gut war. Und dass man sich irgendwann auch fragen kann, okay, lohnt sich das noch? Und das, was du jetzt beschreibst mit dem, naja, ich bin auch eher jemand, Jahresvertrag günstiger und so weiter, aber ich habe eine Tendenz gerade auch wieder zu Monatsdingern und dann auch nur 1-2 Monate mal ausprobieren, weil manchmal auch gar nicht so dieser Bedarf so groß ist, an diesem einen Produkt jetzt hängen zu bleiben, weil irgendwas sich Neues eben auftut. Und das kann auch dazu führen, dass ich jetzt einen Vertrag abschließe für ein Jahr und nach einem halben Jahr ist das Produkt wieder weg, weil es halt nur ein Versuch war oder keine Ahnung was.
Ja, ein weiteres Beispiel sind für mich die LLM-Modelle, also die Modelle, so rum ist es korrekt gesagt, die wir jetzt zum Beispiel im Vibe-Coding nutzen. Ne? Vibe-Coding, wir hatten ja da auch im Herbst schon eine sehr schöne Folge mit Ben Sofiani und ich habe ja selber jetzt in den letzten Monaten auch tatsächlich dieses gesamte Programm durchlaufen und mich da aus meiner Komfortzone mal rausbegeben, nutzt verschiedene Modelle oder du kannst verschiedene Modelle nutzen. Und das ist ja wie so ein Rat Race, was da gerade abgeht. Ne? Mal nimmst du Opus, mal nimmst du das andere und dann kommt OpenAI wieder mit einem besseren und dann kommen irgendwie chinesischen Modelle und so. Das ist ja fast schon im, naja, zumindest Wochenrhythmus. Täglich vielleicht noch nicht, aber Wochenrhythmus, dass man da immer am Ball bleiben muss und was Neues wieder nutzt. Das sind ja auch Produkte, in dem Fall jetzt AI-Modelle oder AI-Produkte. Und die Frage, die sich da für mich aus Nutzersicht dann stellt, also wenn du die Perspektive einnehmen willst, für welchen Use Case oder für welche Jobs brauche ich Stabilität? Sind bestimmte Jobs to be done so, also zu Jobs to be done haben wir auch eine richtig tolle Folge mal gemacht, die können wir auch verlinken mal. Bestimmte Jobs, da ist es, wenn es eher so in den Commodity-Bereich geht oder so, doch eigentlich egal, da suche ich mir halt gerade mal, keine Ahnung, ich muss jetzt ausnahmsweise, weiß ich, ein PDF erstellen, das ist ein blödes Beispiel, aber irgendwas, was so, ja, ist jetzt eigentlich egal, ob ich das Tool nehme, ne? Oder ich brauche 2x im Jahr einen FTP-Service, um irgendwas auf Webserver hochzuladen. Ja, die funktionieren eh alle mehr oder minder gleich. Das meine ich mit Commodity, ne? Die Art der Produkte ist so ähnlich und so austauschbar. Darum geht es ja mit dir, bei dir mit, auch mit der Konkurrenz ein Stück weit, wenn ich es richtig verstehe. Dass ich mich gar nicht so tief drauf einlassen muss, auf die so eine, nennen, du hast es ganz gerne mal Beziehung genannt zum Produkt, ne? Also, oh, heute nutze ich das, morgen nutze ich das. So what? Es macht halt den Job. Es ist aber, und das ist, glaube ich, der Punkt, dieser Job ist nicht so outstanding, nicht so exceptional, nicht so wichtig für mich, dass ich so genau bei diesem einen Produkt stabil hänge. Und das wäre für mich die Frage, jetzt auf die Produkte bezogen, wie wesentlich und wie differenziert ist das Angebot des Produktes? Oder wie arbeitserleichternd ist es, etc. Was für ein Relief gibt es mir, sodass ich sage, nee, da bleibe ich länger. Da habe ich eine längere Beziehung zu diesem Produkt.
Ja, ich meinte mit Konkurrenz tatsächlich nicht nur das, was du gerade gesagt hast, sondern auch noch in Ergänzung, dass wenn ich halt als Nutzer oder Nutzerin ja so eine Art Selektionsdruck habe, ne? Also ich, oder Bedarf viel eher. Also ich habe viele Produkte, die in irgendeiner Art und Weise erstmal schon danach schreien, meine Probleme zu lösen. Und es werden immer mehr. Ne? Wenn immer mehr einfach mehr Output, mehr Produkte da auf dem Markt sind, die irgendwie meine Sachen lösen und dann bin ich schon überfordert und suche schon nicht mehr selber, sondern nimm mal eben Perplexity oder irgendein anderes LLM etc. und suche in Anführungsstrichen dann mein neues Produkt, das ich jetzt oder meinen Problemlöser, den ich eigentlich gerade haben will. Dann bedeutet das aber auch, dass ich als Produktanbieter dafür sorgen muss, dass mein Produkt gefunden werden kann. Dass mein Produkt aus der Masse hervorsticht, in irgendeiner Art und Weise. Und das wird wieder klassisches Marketing sein, dass wir uns überlegen müssen, wie können wir in einem immer größeren und lauteren Markt trotzdem unser Produkt gut positionieren, dass es gefunden wird, dass es genutzt wird und so weiter. Weil ich glaube, es wird viel anstrengender, eine Fanbase aufzubauen von meiner Marke, von meinem Unternehmen oder ähnliches, wenn die Konkurrenz halt so viel stärker wird.
Weiß ich nicht. Also du hast gerade gesagt, dann wird klassisches Marketing gebraucht. Ist denn, also mir ging gerade so durch den Kopf, ist es denn nicht das Gleiche gewesen, als das Internet richtig abgegangen ist? Also mal, weiß nicht, ne, 20 Jahre zurückgespult oder 25. Wir haben begonnen mit irgendwelchen, was war das, leo.org oder so. Wir haben mit Webseiten begonnen, wo wir uns Bookmarks gesetzt haben, weil es da eine gute Seite gab oder hier eine gute Seite gab und dort eine gute Seite gab. Durch die Massenproduktion von Internetseiten, bleiben wir mal bei dem Beispiel, habe ich doch auch eine Fülle von konkurrierenden Angeboten erhalten. Und spätestens mit Web 2.0 oder Web 3.0, wo eben User-Generated Content immer mehr zum machbar wurde, wurde das Angebot überbordend und dann kommt sowas wie Online-Marketing und Search-Optimization rein. Und die Frage ist, ist das nicht genau das gleiche in Grün, nur dass wir jetzt eben ja in Geo, also in den Modellen selber besser gefunden werden müssen mit unserem Produkt, weiterhin natürlich vielleicht auch in Google und Co. oder in den sozialen Medien. Ist das so? Also hilft, ich würde es mal kritisch hinterfragen, hilft da wirklich klassisches Marketing oder braucht da vielleicht sogar eine ganz neue Form von Produktmarketing?
Ich glaube, es ist am Ende erstmal die Disziplin ist wahrscheinlich ähnlich wie bisher. Also wenn ich zum Beispiel an die 4P denke mit Product, Price, Promotion, Place, wo ich mir halt Gedanken mache, wie kann ich, ne, also welches Produkt zu welchem Preis will ich wie bekannt machen, an welchem Ort verkaufen etc., um das mal sehr stark zu vereinfachen. Aber dann kann ich mir zum Beispiel Gedanken machen, bin ich im App Store richtig oder muss ich mein Produkt woanders vermarkten? Es gibt ja beispielsweise, wenn man sich Social Media anschaut und vor allem so wie ich auch ein bisschen viel YouTube vielleicht konsumiert, dann gibt es so Getränkehersteller, die sehr stark in Marketing investiert haben, um halt, ne, also Holy beispielsweise, um irgendwie gefunden zu werden, dadurch eine Sichtbarkeit aufzubauen. Das ist halt dieses klassische Promotion-Thema und gleichzeitig auch Place, ne, wo mache ich das etc. Welche Sachen ich da jetzt genau benutze, auch jetzt der Wechsel von SEO zu Geo beispielsweise, ist für mich auf der Meta-Ebene kein Unterschied, sondern du machst dir Gedanken, wo in einem umkämpften Raum möchte ich sichtbar sein und was muss ich dafür machen? Dass ich jetzt SEO für die Suchmaschine brauche, fair. Dass ich Geo für die generativen LLMs, AI-Systeme brauche, fair. Aber ich brauche etwas Ähnliches im Sinne von, wo werde ich gut gefunden, wenn ich auf der Straße stehe, auf dem Marktplatz stehe oder Ähnliches.
Ich merke das an mir selber gerade, dass ich viel mehr Produkte nutze, die eigentlich keine bekannte Brand bislang haben. So eine Tendenz würde ich gerade sagen. Ich nutze viel stärker Produkte, jetzt gerade auch in diesem ganzen AI-basierten Umfeld, die mir von Personen meines Umfelds, also aus meiner Bubble, empfohlen werden. Und also diese Recommendation, oder wie sagt man, Recommendation-Marketing und so, das, glaube ich, wird wesentlich größer. Nimm mal so ein Beispiel wie Lovable. Ein Produkt, nennen wir es vielleicht für Vibe-Coding, was auch immer, aber das kam wie Kai aus der Kiste und hat einen enormen Peak, ein enormes Wachstum bekommen. Also Produkt-Hypes entstehen halt auch sehr schnell und alles redet darüber. Jetzt OpenClaw oder so, ob man es braucht oder nicht. Und Cloud Code auch als Beispiel jetzt in den Bereichen. Die machen doch kein wirkliches Marketing oder Brand-Marketing, würde ich jetzt fast behaupten. Sondern, also Cloud schon, ne? Die haben ja auch, glaube ich, beim Football-Finale sogar Werbung gemacht. OpenAI versus Cloud, okay. Aber so dieses klassische, ich überlege gerade, so, ist dieses klassische Brand-Marketing vielleicht sogar tot? Oder auf dem Abstieg?
Ich glaube, das ist nur eine, ehrlicherweise glaube ich, ist das nur eine Phase, in der wir uns gerade befinden. Ich glaube, das ist eine Phase, weil wir sind noch nicht dabei, den Regler voll auf Anschlag zu drehen, was Output angeht in der digitalen Produktlandschaft. Jetzt gerade ist noch so ein, gerade auch durch den generellen Hype, natürlich so eine, okay, wir sind alle noch in einer Orientierungsphase, wir wissen gar nicht genau, gerade speziell jetzt KI-Produkte, ne? Was wollen wir als nächstes nutzen oder nehmen? Und dann ist halt diese Mundpropaganda einfach das, was gerade gut funktioniert, weil man durch die Überforderung, die Menschen in dem Feld haben, einfach einen gewissen Halo-Effekt hat, durch, okay, wenn diese Person mir das empfiehlt, dann schaue ich mir das zumindest mal an, weil die Person ist jetzt nicht x-beliebig, sondern die Person hat irgendwie Ahnung. Oder ich habe das Gefühl, die Person hat Ahnung. Ich glaube nicht, dass wenn wir den Anschlag erreichen und super viel, super mehr Produkte bekommen, dass dann Brand-Marketing zurückgeht, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es viel relevanter wird, weil du dann wieder so ein bisschen Erwartungsmanagement kriegst. Ah, okay, da ist jetzt ein neues Produkt, keine Ahnung, von Duolingo. Und dann hast du natürlich auf der einen Seite die Base, die dein aktuelles Produkt schon nutzt, die du nehmen kannst, aber du hast einfach schon eine Art Markenbindung. Also beispielsweise auch bei Lebensmittelläden oder ähnliches, du hast da eine gewisse Vertrauensbasis und die werden jetzt auch nicht alle 5 Meter irgendwie neu aus dem Boden poppen. Du kannst dann irgendwie sagen, okay, ist das nächste große Ding, sondern irgendwann geht es ein Stück weit auch um Vertrauen. Banking zum Beispiel, da werden Marken, die zu einer renommierten Bank gehören, besser funktionieren, also Produkte, die dazu gehören, besser funktionieren.
Ja, weiß ich nicht. Also das gerade das Banking-Beispiel hat mich gerade zuletzt umtrieben. Für mein Standard-Bankkonto, was ich täglich nutze, ja, da brauche ich Vertrauen, da brauche ich Stabilität. Ne? Da würde ich nicht so viel wechseln. Aber kaum einer von uns hat ja nur noch ein Konto. Irgendwie hast du noch eins hierfür, für einen Verein, für irgendwie eine gemeinsame Unternehmung. Du betreibst irgendwas gemeinsam oder so. Und ich hatte da letztens den Fall, dass ich einfach nach einem Gemeinschaftskonto gesucht habe, um ein gemeinschaftliches Projekt zu finanzieren, also 2 Privatmenschen. Und da ist irgend so ein Kram rausgekommen in den ganzen Searches von, ich würde jetzt, ja, natürlich ist es eine Bank am Ende des Tages, aber mehr oder minder unbekannt. Muss man jetzt gar nicht nennen, wer das ist. Und das Vertrauen war jetzt gar nicht so groß, ne? Da stand so drin, ja, kann schon mal sein, dass es mal versehentlich gesperrt ist, das Konto und so. Für diesen Anwendungsfall, für diesen Job, ist mir das aber recht. Dafür ist es günstig, dafür hat es die Features, die es braucht und hat ein paar Zusatzfeatures, die die traditionellen Anbieter nicht haben. Und du hast gerade einen wichtigen Punkt genannt, wo wir jetzt vielleicht mal weitergehen können, das Thema Vertrauen. Also für eine stabile Anwendung, also oder für einen stabilen Anwendungsbedarf, Job, brauche ich Vertrauen, das ist klar. Aber wie kann ich denn bei so vielen konkurrierenden Produkten, bei einer großen digitalen Produktlandschaft Vertrauen aufbauen, weil Vertrauen wird ja dadurch zu einer knappen Ressource.
Und das ist etwas, das meine ich auch so ein bisschen mit Marketing, ne? Du kannst, wenn du ganz neu bist als Marke, kannst du Vertrauen eigentlich erstmal nur dadurch aufzeigen, dass du erstmal dafür sorgst, dass Menschen dich wiedererkennen, dass sie das Gefühl haben, das ist etwas Seriöses, in Anführungsstrichen. Also zum Beispiel jetzt auch mit dem Bankthema, was du gerade hattest. Ich will jetzt auch nicht zu weit drauf rumreiten, aber du könntest jetzt genauso gut vorstellen, okay, wenn wir jetzt den Hype nochmal größer machen und es kommen ganz viele, ich sag mal bewusst, Banking-Apps raus, ne, die dir irgendwie durch künstliche Intelligenz zum Beispiel sagen können, ey, das sind deine ganzen Bankbewegungen, das hier ist jetzt deine Steuererklärung, die ist jetzt fertig und das hier ist noch deine Prognose, wie viel Geld du im Laufe des Jahres noch brauchst und hier, wir können noch mit der Inflation also alles gegenrechnen, wie kannst du günstiger leben, wie kannst du ökologischer leben. Also etwas kann ich mir irgendwie auch damit vorstellen. Das funktioniert so lange gut, bis halt diese Unfertigkeit, diese wenige Reife, die vielleicht auch bei einigen Produkten dann da ist, wenn die über Vibe-Coding programmiert sind, wenn kein Sicherheitsexperte oder Expertin mehr drüber geguckt hat oder die entsprechenden KI-Modelle, die so etwas leisten können, nicht eingebunden waren, dann wird es halt irgendwann auch zu Datenskandalen kommen. Und KI ist halt ein Thema, da geht es vor allem am Ende um Daten. Und dann ist irgendwann, das ist, meine ich ja, ne, wenn wir den Regler auf Anschlag drehen, mehr viele Produkte, dann wird es auch Skandale geben, dann wird es auch Probleme geben, bezogen jetzt auf das Vertrauen bei Banking, nur bei dem Thema jetzt. Und dann ist vielleicht wieder ein klassischer Name einer klassischen Bank vertrauenserweckender, im Sinne von, das ist ein großes Unternehmen, die sind vielleicht langsam, die sind vielleicht nicht so mega innovativ oder kreativ in dem, was sie an Produkten anbieten, aber das, was sie machen, machen sie zuverlässig. Jetzt kann ich das, wenn ich das runterbreche, auf kleinere Produkte, Sachen, die wir vielleicht auch rausbringen, weil wir sagen, okay, als Anbieter, wir wollen Sachen ausprobieren, wir machen ein Startup oder ähnliches, dann kannst du Vertrauen am Ende nur dadurch erzeugen, dass du zu deinen Aussagen stehst, dass du Sachen einhältst, dass du eine gewisse Verlässlichkeit entwickelst. Und das ist zum Beispiel so, dass du den Kern deiner Interaktionen auch irgendwann unberührt lässt. Also du musst, wenn du ein großes Produkt hast, die wichtigsten Sachen, die von Leuten extrem oft benutzt werden beispielsweise, die darfst du jetzt nicht alle 2 Wochen ändern oder anpassen, weil die dann kürre werden. Beispiel, das sehen wir ja auch in der im Möbelhandel beispielsweise. Wenn ihr ein Möbel einkaufen geht und ihr wollt das konfigurieren, zum Beispiel eine Küche oder ähnliches, dann hat man ganz schnell, also Küchen jetzt weniger, weil da haben sie eine 3D-Visualisierung, aber in anderen Bereichen eine DOS-artige Oberfläche, weil das die Menschen gelernt haben. Die packst du nicht alle 2 Wochen an, weil die mit ihren Shortcuts und ihren mentalen Modellen, die die haben, gar keine Lust haben, sich darauf zu konzentrieren, weil die wollen halt verkaufen oder wollen halt die Kunden bedienen, wie auch immer. Und das wird in anderen Bereichen auch sein. Das heißt, wir müssen das, was wir machen, mit einer gewissen Verlässlichkeit, mit einer Zuverlässigkeit und so weiter produzieren, dass Menschen das Gefühl haben, da ist ein Interaktionspartner auf dieses Produkt, aber auch auf den Leistungsanbieter, kann ich mich in irgendeiner Art und Weise verlassen.
Wie diese Verlässlichkeit, wir haben jetzt über Vertrauen gesprochen und ich weiß, du hast ja auch an anderen Stellen schon mehrfach darüber gesprochen, dass sich User Experience wandelt hin vielleicht so zu einem Beziehungsmanagement oder so. Ist diese Bindung an ein Produkt, und ich sage jetzt bewusst nicht an eine Marke, sondern hat das was mit Vertrauen zu tun oder wie kann ich das verstehen?
Also was ich damals meinte, ist vor allem so eine Veränderung, dass ich glaube, dass Beziehungsdesign ein Element wird, was auf Erlebnisgestaltung quasi folgen kann. Bedeutet, wenn ich mir den Berufsstand der UX-Professionals anschaue, ist eine Option, die ich für die ferne Zukunft sehe, dass wir uns mehr um die Beziehungen kümmern müssen. Und das kann ich mir hier gut vorstellen, dass Menschen sich im Prozess der Produktentwicklung Gedanken machen, nicht nur, wie soll das Produkt erlebt werden, wie soll das Produkt die Probleme lösen, sondern eben auch, wie würde ein Mensch im Idealfall die Beziehung zu dem Produkt oder zum Leistungsanbieter, sprich dem Unternehmen, zum Beispiel beschreiben, im Idealfall. Also ist das eine Beziehung, die überhaupt besonders relevant ist? Oder ist es halt eben, ne, Wegwerfsoftware, die Nutzer ein, zwei Mal, dann ist auch wieder egal? Oder ist es halt etwas, wo du sagst, wir wollen viele wiederkehrende Nutzerinnen und Nutzer haben? Was muss ich denen eigentlich anbieten? Das wird von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Was muss ich denen anbieten, damit sie auch morgen noch Lust haben, das Produkt wieder zu benutzen und auch in einem Monat, auch in 6 Monaten und so weiter? Also was muss ich ihnen anbieten, um eine gute Beziehung auch über lange Zeit aufzubauen? Und das wird auch dazu führen, dass wir uns Gedanken machen müssen, was passiert denn zwischen den einzelnen Nutzungsepisoden, die es so gibt? Also wenn ich jetzt ein Produkt benutze, und wir kennen das alle, wir haben ein Produkt, das wird irgendwie eine Zeit lang genutzt für irgendeinen speziellen Fall und dann liegt das halt ein halbes Jahr quasi brach. Was passiert denn in diesem halben Jahr, bevor ich es dann wieder benutze? Gibt es dann ein Newsletter? Klassische Methode. Aber wenn alle Newsletter verschicken, ist wieder ziemlich laut. Habe ich irgendeinen anderen Mehrwert, den ich liefern kann? Zwischendurch zum Beispiel. Weise ich auf Updates hin? Keine Ahnung. Da muss man sich Gedanken zu machen. Das wird nicht trivial sein, aber das wird, glaube ich, eine der Differenzierungsmerkmale sein, wo wir uns zukünftig Gedanken zu machen, um unser Produkt erfolgreich zu positionieren.
Okay, also zu diesem Thema Zukunft von UX bzw. Beziehungsdesign hast du ja auch schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht. Die werden wir auch auf jeden Fall verlinken. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Also wir haben jetzt gesagt, es wird eine Art von Produktflut möglicherweise geben und Verlässlichkeit wird zu einer Art Differenzierungsfaktor. Wie kommen wir jetzt, wir haben ja eine ganze Reihe von möglichen Herausforderungen jetzt schon bis hierhin genannt, lass uns aber auch jetzt mal hingucken, wie kann man damit umgehen? Was sind Tipps für Anbieter von Produkten, aber B auch für Nutzende von Produkten?
Ein für mich ganz wichtiges Prinzip, das, glaube ich, über allem hier stehen muss, ist, dass Outcome wichtiger ist als Output. Also egal, was ich mache, wie ich meine Organisation aufstelle, mein Team aufstelle, mein Produkt entwickeln will und so weiter, es geht nicht um Delivery willen. Es geht nicht darum, einfach nur Sachen zu produzieren. Es geht nicht um Featureitis, es geht nicht um Produktflut, es geht nicht um noch mehr bauen. Es geht darum, um mehr zu bewirken, das ist der Outcome. Das heißt, ich muss mir in meinen Managementprozessen beispielsweise Metriken finden, die mein Outcome beschreiben. Dass ich nicht mehr sagen kann, oh cool, wir haben jetzt 15 neue Features rausgebracht, 15 Initiativen abgeschlossen oder 15 Meilensteine erreicht, die rein auf Auslieferungen beziehen, sondern eher zu sagen, okay, was macht das jetzt mit den Menschen, für die wir das Produkt haben? Kaufen die bei uns jetzt wirklich häufiger ein? Nutzen die unser Produkt häufiger zur Problemlösung? Erzählen die in Social Media positiv über das, was sie bei uns machen können?
Ich glaube, gerade so diese Active User Rate, je nach Produktkontext, ist wichtig. Du hast ja gesagt, ne, die Bindung der Nutzenden an das Produkt ist wesentlich. Also eine Beziehungsqualität aufzubauen oder sollte als Teil der Produktgestaltung integriert werden. Das hast du eben schon gesagt. Du hast eben auch schon mal aufgeführt, dass die Kerninteraktion eines Produktes stabil bleiben sollen. Also dass man, wenn man sehr viel auch rumexperimentiert, auch mit Multivariaten-Tests oder so, der Kern-Value der Reason to Use eigentlich des Produktes stabil bleiben sollte. Das sind möglicherweise Elemente, um so Vertrauensbeziehungen zu meinem Produkt systematisch zu gestalten. Jetzt alles sicherlich mehr aus Anbietersicht. Was hast du sonst noch für Ideen oder Vorschläge, vielleicht auch aus dem Blickwinkel der Nutzenden heraus?
Was ich eben mal gesagt hatte, ist ja so diese User-Research-Arbeit, die auf einmal nach dem Produkt eigentlich passiert. Also das heißt, so diese Qualitäts- und Anpassungskosten werden wahrscheinlich auf NutzerInnen verlagert. Damit das für mich als Nutzer jetzt nicht so belastend ist, muss man das versuchen zu reduzieren. Und man darf sich nicht als Unternehmen darauf fokussieren, wir bringen es raus und gucken, was der Markt damit macht. Überhaupt nicht. Die Gefahr ist halt groß. Sondern wir müssen das Thema Forschung und Lernen in den Entwicklungsprozess einbetten, integrieren, ohne Nutzerinnen und Nutzer die ganze Zeit zu instrumentalisieren. Also ein MVP ist eigentlich eine schöne Sache, aber ein MVP to learn, und es gibt immer wieder welche, wo ich nur lernen muss, wird halt aus Nutzerperspektive irgendwann belastend, weil das Gefühl hast, jetzt habe ich wieder das gemacht und es ist immer noch nicht fertig, es verwandelt sich wieder, was du gerade gesagt hast, ne? Stabilität von Kerninteraktionen, aber auch gleichzeitig, okay, das ist jetzt irgendwie anders, als ich es vor 2 Wochen, vor 1 Monat genutzt habe. Jetzt muss ich mich wieder orientieren und das ist einfach echt anstrengend.
Zu MVP haben wir auch eine super Folge, sollten wir verknüpfen. Du hast mich gerade noch auf den Punkt gebracht, der mir da kommt. Ich glaube, es wird immer wichtiger, auch sich von Features zu trennen. Also was jetzt halt einfach ist, ist viele Features zu produzieren und so eine Feature-Inflation loszutreten. Also Feature-Inflation wollen wir vermeiden. Aber wir wollen auch eben diese Schweizer Taschenmesser-Produkte vermeiden, die dann eben kein Taschenmesser mehr sind, sondern ein Koffermesser, weil du einen ganzen Koffer oder einen Anhänger brauchst, um das ganze Ding nachher mit dir zu schleppen. Das, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, es gibt eine neue Chance gerade, Features auch auszubauen. Also das, was wir in klassischer Produktentwicklung vor der KI-Zeit ja immer wieder gesehen haben, ist, dass man sich scheut, Dinge auszubauen, die man mal mühsam und aufwendig erstellt hat. Ne? Sunk-Cost-Prinzip oder Sunk-Cost-Bias, kann man da sagen. Das wird jetzt einfacher. Ich glaube, haben wir da nicht auch mal eine frühe Folge zugemacht? Was kostet es, was auszubauen? Außer Mut oder so hieß das, glaube ich. Das ist für mich eine neue Diskussion. Also A, zu gucken, was sind Kernfeatures, die muss ich belassen. Was sind aber vielleicht nicht Kernfeatures, da muss ich auch Mental Load für meine Nutzenden rausnehmen aus dem Produkt, indem ich aktiv was ausbaue.
Ein Punkt, der noch dazu kommt, wenn ich über Produkte rede, und du hattest das ja mit dem Ausbauen und so weiter, das finde ich großartig. Ich hatte mit Sven Wey, der mit mir im Vorstand der UIG ist, auch von einer Weile ein gutes Gespräch, und er erwähnte nochmal das technische Thema der Schnittstelle. Also ich glaube, wenn wir mehr Funktionen ausbauen und sie zum Beispiel in eigenen Produkten und so weiter verankern oder separieren, dann werden halt diese Schnittstellen so viel wichtiger. Und Sven hatte mir damals gesagt, dass halt diese Schnittstellen jetzt auch so rock solid sein müssen. Ne? Also, weil einem Entwickler kannst du halt sagen, ja, du sollst die API auch nicht so benutzen. Aber einer KI, die dann vielleicht von 2 Produkten, die miteinander arbeiten, der kannst du halt nicht sagen, benutze die jetzt so, sonst machst du irgendwas kaputt, sondern muss die Schnittstelle halt echt solide sein. Und da würde ich auch drauf hinarbeiten, dass diese Schnittstellen, die wir entwickeln, besser sein müssen, als es an vielen Stellen gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen aktuell sind, weil wir auch noch nicht wissen, wer nutzt die alles. Und wenn wir unsere Produkte auseinanderreißen, weil wir vielleicht sagen, es gibt ein Kernprodukt und es gibt bestimmte Funktionen, die wir eigentlich auch, weil eine andere Zielgruppe separieren wollen, und wir bauen sie dann auch mit, vielleicht mit Vibe-Coding und so weiter, egal welches Tool gerade zu der Zeit dann en vogue ist, aber die Schnittstellen, die das Ganze dann wieder zusammenbringen, müssen ja da sein, und die müssen sehr widerstandsfähig sein, damit egal, was da von der anderen Ecken und überall alles rumkommt, dass sie kompatibel, interaktiv sind, aber eben auch nicht missbraucht werden können oder zu Schaden führen.
Das waren jetzt relativ viele Punkte aus Anbietersicht, würde ich sagen, oder aus produktgestaltender Sicht. Lass uns nochmal zumindest kurz den Blick auf die andere Seite werfen oder aus den anderen Blickwinkel einnehmen. Was nimmst du für dich selber aktuell mit? Also wie gehst du mit dieser Produktflut um? Worauf achtest du? Wie hast du Strategien, deine eigene Produktnutzung zu ändern? Oder Taktik?
Jetzt habe ich ja persönlich auch die ein oder anderen Fertigkeiten, die vielleicht nicht jeder da draußen hat. Ich habe ja Informatik studiert in meinem ersten Studiengang und ich traue mir auch zum Beispiel zu, bestimmte Sachen selber zu bauen, auch mit Vibe-Coding und dann auch vielleicht in den Source-Code nochmal selber reinzugehen, Sachen anzupassen. Und bei kleineren Produkten ist es mir mittlerweile auch so, dass ich sage, es gibt Sachen wie ein Timer, die will ich eigentlich jetzt nicht lange recherchieren, vielleicht baue ich sie mir dann eben einfacher und schneller. Und das kann übrigens auch, wenn ich das jetzt mal auch hier weiterdenke, kann auch dazu führen, dass ich irgendwann gar keine Produkte mehr brauche, weil ich einfach nur sage, was brauche ich jetzt für ein Produkt? Dann habe ich sozusagen einen Product Hub oder so und der baut mir dann das Produkt, das ich jetzt gerade brauche. Und ich muss dann nicht mehr jetzt ein Word, wo ich 90% der Funktion einfach nicht nutze, sondern ich baue es so, wie ich es brauche. Und wenn ich sage, ich bräuchte jetzt eigentlich noch eine Funktion, die mir das oder jenes macht, um Serienbriefe zu schreiben, dann wird die mir gerade gebaut on the fly. Das könnte auch irgendwann passieren. Aber was ich halt echt merke, das hattest du eben schon angesprochen, ich habe keine Lust mehr auf Jahresverträge, weil sich so vieles verändert, weil ich Produkte habe, die ich auch gerade nur ein oder zwei Monate nutze. Diese Diversifizierung, und das sehen wir beispielsweise auch nochmal bei den Streaming-Anbietern, wenn du nur eine Lösung hast oder nur wenige Lösungen hast, ist das irgendwie immer angenehmer für dich als Nutzer. Ne? Wenn ich nur Netflix nutzen kann, ist das irgendwie gut und ich freue mich. Dann kommt irgendwann noch Disney dazu, dann kommt irgendwie Amazon Prime dazu, dann hast du irgendwann noch Paramount Plus, dann hast du noch keine Ahnung was alles. Und auf einmal zahlst du 50 Euro oder 100 Euro im Monat für irgendwelche Streaming-Anbieter. Die kannst du ja alle gar nicht gleichzeitig gucken. Das heißt, da findet irgendwann eh eine Konsolidierung statt. Was von meinen Produkten benutze ich jetzt eigentlich noch? Wo sind Kosten, die ich vermeiden kann? Weil ich habe auch gar keinen Bock, so viel Geld für Sachen auszugeben, die ich dann nicht so regelmäßig nutze. Auch da, ne? Wir sehen ja überall unglaublich oft Abo-Modelle nur noch. Also ich kann ja ganz selten auf Software kaufen. Ich gehe ja schon föhnen, wenn ich bei Nintendo beispielsweise mir nicht mehr ein Cartridge kaufen kann, wo das Spiel drauf ist, sondern nur den Download-Code. Und dann weiß ich gar nicht mehr, was ist, wenn das mal eingestellt wird? Habe ich das dann noch? Kann ich das noch spielen auf meiner alten Konsole? Ja oder nein? Bei Gameboy-Spiele kann ich heute alle noch spielen. Egal, was Nintendo machen würde. Oder was sonst so passiert. Es gibt Nachbauten etc. Das macht was mit meinem, also diese ganze Veränderung in der Produktlandschaft macht was mit mir persönlich, in der Art und Weise, wie ich mit Produkten umgehe. Ich habe für mich festgestellt, dass zum Beispiel diese, ja, ich rede ja in dem Kontext auch immer gerne von Shitification, ne, weil die Sachen einfach schlechter werden. Und die Shitification in Social Media hat mir ein bisschen Heilung verschafft, weil ich einfach bestimmte soziale Medien jetzt so gut wie gar nicht mehr nutze. Oder zumindest sehr stark gefiltert. Weil ich auf bestimmte Sachen auch, ganz ehrlich, wenn ihr jemand seid, der über LinkedIn die ganze Zeit sehr KI-lastige Sachen publiziert, dann deabonniere ich die Leute einfach. Die können ja mal, dann sind wir noch Kontakte.
Und deabonnierst du
sie. Ja, genau, ja. Das meine ich. Also ich schmeiße sie sozusagen aus meinem Feed raus. Und in anderen Bereichen ist es dann auch so, dass, ne, klar, Abos etc. oder bei YouTube diesen Kanal nicht mehr empfehlen, weil ich dann auch nicht Vertrauen darin habe, wenn das KI-generierte Inhalte ist, dass die, wenn es nur KI-generierte Inhalte sind, ob die auch so richtig kuratiert sind. Ne, dann, es gibt so Standardmythen, die auch schriftlich im Internet an vielen Stellen unterwegs sind, die einfach faktisch falsch sind, die aber dann trotzdem durch KI-Modelle, weil sie es gelernt haben, irgendwo immer wieder auftauchen. Und da habe ich einfach auch keine Lust. Das nervt mich. Das nervt mich. Also ich glaube mal meine, also auch alles, was so laut ist und einfach nur sagt, guck mal, ich sehe das nächste tolle Neue, da merke ich, dass ich eine Abwarte-Reaktion zeige und erstmal gucke, was passiert denn da? Lass uns mal andere spielen. Ja, neues Produkt, neue Sachen, neuer Hype. Ich warte erstmal ab. Ich habe genug anderen Kram zu tun, als mich auf den nächsten Hype zu stürzen.
Ja, danke. Das ist schon ein guter Tipp. Und dann sind wir ja schon auch bei unseren klassischen Tipps am Ende. Ich werf mal rein. Also mein Umgang damit ist, dass ich zwar viel zuhöre. Also ich habe einige Newsletter bestellt. Ich bin in einigen Communities drin und rede mit Leuten und höre so zu. Und bilde mir da eine Meinung und ich habe für mich so eine kleine Regel, wenn ich irgendwas fünfmal, vielleicht ist es manchmal auch nur viermal, höre oder von einem neuen Produkt oder von einem neuen Modell oder sonst was, fünfmal höre, dann denke ich so, das musst du jetzt mal angucken. So. Und vorher ist das aber so ein Rauschen, was ich wahrnehme, aber wo ich noch nicht einsteige. Also ich gucke mir noch nicht jedes Produkt an, wo einer mal gesagt hat, hier, das ist cool, ne? Sondern wenn ich das dritte, vierte, fünfte Mal höre, dann kümmere ich mich darum, obwohl ich eben kein basierendes Brandvertrauen vielleicht habe, weil ich die Brand gar nicht kenne, weil ich das Produkt noch gar nicht kenne und so weiter. Das ist meine eigene persönliche, subjektive Umgehensweise damit gerade. Hast du noch einen weiteren Tipp?
Ja, ich glaube, am Ende müssen wir vor allem auch schauen, dass wir die Arbeitslast für uns als Nutzer reduzieren und nicht diesen Selektionsprozess halt einfach nicht zu teuer machen. Und natürlich kann ich es jetzt teuer machen, indem ich Sachen immer wieder ausprobiere und neue Experimente für mich als Nutzer starte. Aber ich merke, dass ich eine Tendenz habe, auch durchaus mal auf bekannte Marken zurückzugreifen, weil es halt für mich auch einfach einfacher ist. Dann weiß ich so ungefähr, was ich zu erwarten habe. Das muss noch nicht mehr großartig sein. Aber ich weiß vielleicht, okay, es wird zumindest nicht richtig mies. Es wird wenigstens mal okay oder okay-ish oder so. Das merke ich gerade bei mir. Und natürlich all das, was wir hier gesagt haben, das ist ein Blick in eine Glaskugel. Das kann auch ganz anders kommen. Das weiß man in der Dynamik gerade nicht. Ich weiß auch noch immer nicht, auch wenn man sich zum Beispiel die aktuelle Halluzinations-Benchmarks anguckt, wie gut wird das Thema Vibe-Coding auch in den nächsten 5 Jahren sich noch weiterentwickeln? Wo kommt irgendwann so eine Mauer sozusagen, wo man sagt, da kommt man jetzt gerade nur mit viel Aufwand durch oder wo wird es auch wieder schlechter? Keine Ahnung, aber wenn wir mal den aktuellen Hype nehmen und das einmal durchdenken, dann glaube ich, dass das, was mit der Produktlandschaft da passiert, schon anstrengend sein kann. Vielleicht verschwinden die Produkte dann auch irgendwann in 20 Jahren und wir haben halt eben, ne, unseren, ich baue dir alle Produkte, die du brauchst, jetzt im Moment, wo du sagst, du brauchst den Produkt. Auch eine Möglichkeit, wir werden es sehen. Wir sollten es aber auch nicht kirre machen lassen oder wahnsinnig machen durch so viel Hype und bewusste Entscheidungen dann einfach auch reflektiert treffen.
Ja, du sprichst schon von 20 Jahren. Überleg mal, wir haben jetzt x-mal heute den Begriff Vibe-Coding wieder in den Mund genommen und wahrscheinlich 2 oder 3 Folgen auch vorher schon dazu gemacht und darf mal kurz daran erinnern, gut 13 Monate gibt es diesen Begriff erst. Ne? Ich glaube, am 3. Februar letzten Jahres hat hier Andre Capaffi überhaupt diesen Begriff Vibe-Coding erstmals genutzt oder geprägt. Also den Begriff gibt es erst seit 13 Monaten und jetzt ist es schon so ein Hype. Da sind wir bei dem Thema der Folge. Wer weiß, über was wir in 12 Monaten reden. Ne? Inzwischen ist mir das ganze agentische Thema ja auch viel größer geworden. Ich glaube, wir müssen alle da weiter am Ball bleiben und diese Noise, die da so entsteht und diese Produktflut, von der wir eben gesprochen haben, beobachten und für uns selber so eine Art Umgehen damit entwickeln. Vielen Dank bis hierhin, Dominik. Hat Spaß gemacht, hier mal wieder ein bisschen zu philosophieren vielleicht, auch ein bisschen auf einer Metaebene. Aber vielleicht nehmt ihr die eine oder andere Sache mit, gerade zum Thema Beziehungsaufbau eurer Produkte, Features in den, also Kernfeatures, sehr stark auf Jobs to be done zu gucken und ne, nochmal die 3 Tendenzen sich vor Augen zu führen, zu sagen, okay, wie viel Produktreife habe ich, wenn ich rauskomme? Wie ist die Volatilität im Feature-Bereich? Und wie sieht meine Konkurrenzsituation von Produkten aus, also wie viel mehr muss ich zum Beispiel auch Markt- und Wettbewerbsanalyse machen?
Ich bin auch sehr gespannt über sämtliche Arten von Feedback, also auch andere Gedanken, Punkte, die wir vielleicht auch vergessen haben und so weiter und wäre sehr dankbar, wenn ihr diese Folge gehört habt und bis hierhin auch durchgehalten habt, wenn ihr uns vielleicht an euren Gedanken teilhaben lasst, gerne entweder auf dem Blogpost auf unserer Website produktwerker.de oder auch bei den jeweiligen LinkedIn-Posts, die wir dazu ja auch verfassen und veröffentlichen. Weil ich finde, da kann man als Community, als Produkt-Community auch durchaus drüber diskutieren, was wir eigentlich mit diesem AI-Hype gerade so im Bereich der digitalen Produktlandschaft bewirken.
Wir Produktwerker bieten ganz unterschiedliche Formate an, mit denen du dich als PO oder PM weiterentwickeln kannst. Falls du dich für Hands-on-Trainings und Workshops mit einem von uns interessierst, in dem wir übrigens sehr viel aus unserer eigenen Praxis als PO teilen, dann findest du weitere Informationen unter produktwerker.de/lernen.